Wären wir da nicht erstmal skeptisch? Oder wie geht dir das? Würdest du gleich hinlaufen und sagen, so, ich bin krank, ich werde da geheilt? Heilung ist doch eigentlich Sache der Ärzte. Und wir sind froh darüber, dass die Medizin inzwischen so weit gekommen ist und so gut geworden ist. Und wir verlassen uns eigentlich darauf. Als erstes, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, lassen uns untersuchen und hoffen auch darauf, dass er helfen kann. Und wir haben, ganz ehrlich, meistens viel mehr Vertrauen in die Ärzte als in einen Wunderheiler, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund dafür, dass es uns schwerfällt, auch heute noch zu glauben, dass Jesus heilt. Also, dass er damals geheilt hat, steht in der Bibel und das glauben wir auch. Das ist keine Frage. Aber heilt er wirklich heute auch noch? Wir gucken uns erstmal an, ob Jesus überhaupt geheilt hat, auch damals. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, dass Jesus ganz viele Heilungen vollbracht hat. Und die Menschen scharenweise kamen, um geheilt zu werden. Das war tatsächlich so, wie ein Wunderheiler, der aufgetreten ist. Und die Menschen wurden heil, das sprach sich herum. Da gab es kein Fernsehen, da gab es kein Radio. Das hat sich wirklich nur von Mund zu Mund weitergegeben. Und ganz Israel wusste davon, da ist jemand aufgetreten und der kann heilen. Und überall, wo Jesus war, kamen die Leute zusammen. Vor allen Dingen auch die, die eben halt Gesundheit haben wollten. Lukas 5, Vers 15. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Eigentlich auch ganz logisch. Damals, ich habe eben schon gesagt, die Medizin ist heute so fortschrittlich geworden und so viel erforscht worden auch vom Körper und so weiter, da haben wir schon wirklich einen guten Stand. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, auch die Ärzte wissen manchmal nicht, mit manchen Krankheiten umzugehen. Auch ihr Wissen ist begrenzt und immer wenn sie was entdeckt haben, dann tun sich neue Fragen aus. Also auch alles können sie längst noch nicht tun, aber viel. Damals war das nicht so. Damals wusste man viel, viel weniger und die Hoffnung der Kranken bestand in erster Linie darin, dass Gott sie heilt. Und jetzt tritt jemand auf und Leute werden gesund. Fantastische Heilung. So, für sie gab es kaum eine andere Hoffnung und deswegen sind sie zu Jesus gelaufen, um heil zu werden. Aber Jesus ging es nicht alleine darum, Menschen heil zu machen. Er ist nicht alleine deswegen gekommen auf diese Erde, um Menschen heil zu machen. Das auch, aber nicht ausschließlich. Er kam vor allen Dingen deswegen, um den Menschen Gott zu zeigen, den Vater, seinen Vater, und zu sagen, so, ich möchte euch zurückbringen, wieder in die Verbindung mit meinem Vater bringen. Und er hat ihnen von ihm erzählt. Natürlich, sie wussten, dass es Gott gibt. Er war in Israel und die Juden sind Gottes Volk. Natürlich haben sie von ihm gehört. Sie hatten das Alte Testament. Sie haben auch darin gelesen. Und trotzdem, sie wussten von ihm, aber sie hatten keine Beziehung zu ihm. Und Jesus kam, damit die Menschen wieder eine Beziehung zu ihm bekommen und die Liebe Gottes spüren und erfahren können. Und natürlich auch zu begreifen, was sie von Gott trennt. Das heißt, er hat auch davon gesprochen, was uns von Gott trennt, nämlich Sünde. Das, was nicht gut ist, was wir tun. So, die folgende Geschichte verdeutlicht das sehr gut. In Lukas 5, Vers 17 fängt es an. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Das heißt, Gott hatte sich vorgenommen, an diesem Ort zu heilen. Woran spürt man das, dass die Kraft des Herrn da ist, zu heilen? Woran merkt man das? Woran kann man das festmachen? Also Jesus hat das ganz sicher gespürt, der wusste das. Der hat das in seinem Geist gespürt, der war immer mit Gott in Verbindung und er wusste, was Gott tun will. Und er hat ja auch gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. So, und der wusste, so jetzt ist die Kraft da, er hat das gespürt. Aber wie merken wir das? Ich glaube, Wenn die Kraft des Herrn da ist zu heilen, dann kann man das nicht an festen Sachen festmachen. Dann sieht man nicht ein besonderes Licht oder merkt einen besonderen Ton, sondern das ist, glaube ich, eine Atmosphäre, die da herrscht. Eine andere Atmosphäre, eine offene Atmosphäre. Und ich glaube, dass diese Atmosphäre auch dazu beiträgt, den Glauben der Menschen zu pushen, aufzubauen. Die Hoffnung und den Glauben, sie merken, da ist etwas, da ist eine Kraft da. Ich kann es nicht festmachen, ich kann es auch nicht erklären, warum, wieso ich das spüre, aber die ist da. Und das schafft Glauben. Ja. Und ich denke, dass es auch an dem Ort Leute gab, die diese Atmosphäre gespürt haben und die diesen Glauben hatten. Ganz sicher sogar. Von denen wird nämlich auch berichtet. Ab Vers 18 geht es weiter, 18, 19. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Aber da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Diese Freunde von diesem Gelähmten, die ließen sich durch nichts aufhalten. Ja, da waren so viele Leute und du kommst mit einer Trage, alleine wirst du dich vielleicht noch durchquetschen können, aber mit einer Trage schaffst du das nicht. Ja, kriegst du nicht hin. Also sie kamen nicht durch, das Haus war voll, da standen noch Leute davor, der Eingang war vollkommen versperrt, ging nicht. Also das war niemand, der sagt so, geht nicht, also gehen wir wieder nach Hause. Könnte man ja auch machen. Nee, die haben gesagt, wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, also nehmen wir den Seiteneingang nämlich aufs Dach rauf. Damals die Häuser da, die hatten Flachdächer. Die hatten also kein Spitzdach, sondern Flachdächer. Und da gab es dann auch eine Treppe rauf. Und die sind dann die Treppe rauf und haben gesagt, komm, wir bauen mal eben das Dach ab. Das war also keine Betondecke wahrscheinlich, könnt ihr euch vorstellen, sondern ne, Strohbalken, Lehm, frag mich, was da alles war. Haben sie aufgedeckt, an die Seite gepackt, da bis da ein Loch war und dann haben sie den Gelähmten runtergelassen. Es ist verboten, ein fremdes Dach einfach kaputt zu machen. Es gehört sich nicht, so eine Versammlung ja, einfach zu stören. Einfach mitten rein zu platzen und sagen, hier bin ich. Geht doch nicht, kann man doch nicht machen. Und es ist auch nicht recht fein, sich vorzudrängeln, oder? Kann man nicht einfach sich hinten anstellen, die Schlange und so nach und nach? Nein, diese Freunde haben gesagt, nein, wir lassen uns nicht aufhalten und egal, ob das verboten ist oder nicht, wir machen das, weil unser Freund soll gesund werden. Und hier ist die Kraft des Herrn da, um zu heilen, also müssen wir das nutzen. Wir wollen nicht die Trage wieder zurücktragen, jedenfalls nicht mit unserem Freund drauf. Der soll laufen, der soll die selber tragen. Und sie glaubten. Und das ist genau der Punkt. Sie glaubten, dass Jesus heilen kann. Sie haben sich so fest darauf verlassen, wenn das einer kann, dann kann das Jesus. Und Jesus erkennt das. Lukas 5, Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, also zu dem Gelähmten, ne? Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Sag mal, Jesus, da liegt ein Gelähmter vor dir. Du weißt doch, was der will. Sein größter Herzenswunsch ist, wieder aufzustehen und zu laufen. Hast du da irgendwas nicht verstanden? Warum sagst du, deine Sünden sind dir vergeben? Warum sagst du nicht, steh auf und geh? Das ist doch das, was der will. Hast du irgendwas nicht verstanden? Doch, Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Jesus wusste ganz genau, es reicht nicht, dass der heil wird. Er muss auch gerettet werden. Was nützt das, heil zu werden und am Ende doch zu sterben und in die Hölle zu kommen? Du musst die Verbindung zum Vater bekommen. Du musst das ewige Leben empfangen. Und das geht nur, wenn dir die Sünden vergeben sind. Das ist das, was uns trennt von Gott. Und deswegen spricht er eben die Sündenvergebung zu. Das war ihm so wichtig, auch an diesem Punkt zu setzen. So, das ist das Wichtigste und das andere kommt danach. So, das war der erste Punkt, warum Jesus das so betont. Dir sind die Sünden vergeben, weil das ist das allergrößte Geschenk, was Jesus uns gemacht hat, dass er uns die Sünden vergibt. Dass wir Verbindung mit dem Vater wieder haben können, dass wir an der Quelle des Lebens sind und dadurch ewiges Leben empfangen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Ich hatte eben gelesen, es sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten da aus der ganzen Gegend, die sind weit gereist, um da hinzukommen, obwohl Israel nicht so groß ist, aber die hatten ja nun kein Auto und kein Flugzeug oder sonst irgendwas. Die sind weit hingekommen, um Jesus zu erleben. Aber nicht, weil sie Heilung haben wollten und weil sie Jesus so toll fanden, sondern weil sie ihn kritisieren wollten. Sie hatten eine ablehnende Haltung. Und Jesus sagt das auch wegen der Pharisäer. Das ist der zweite Grund, warum Jesus sagt, so, dir sind die Sünden vergeben. Und zwar, ich lese das mal, um das deutlich zu machen. Vers 21, und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen. Und sie sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Sie hatten durchaus Erkenntnis, ja. Die waren genauso skeptisch wie wir, wenn wir von einem Wunderheiler hören. Die waren genauso skeptisch. Was ist das denn für einer? Was bildet der sich eigentlich ein? Und Jesus kannte ihre Gedanken. Jesus ist nun mal Gott. Jesus kannte ihre Gedanken, aber er gab ihnen die Chance, ihn als Gottes Sohn zu erkennen. Das ist ein Schritt auf die Pharisäer zu. Er gab ihnen die Chance. Und er sagte dann zu ihnen in Vers 22, 23, da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, die Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und wenn man sich das genau überlegt, ist es doch viel leichter zu sagen, die Sünden sind dir vergeben. Kann man das überprüfen? Man sieht doch nichts. Ja, wenn ich dir Sündenvergebung zuspreche, weißt du, ob dir die vergeben sind oder nicht? Vielleicht spürst du was, ja, das kann sein. Ich glaube, dass Menschen durchaus auch spüren können, wenn ihnen die Sünden vergeben sind. Aber dann muss das auch passieren. Ich kann das nicht einfach so aus dem hohlen Bauch. Aber man kann es nicht kontrollieren. Jeder, der das sieht, der kann nicht kontrollieren, sind die nur vergeben oder nicht. Das wirst du sehen am Ende, wenn du gestorben bist und vor Gott stehst. Dann wirst du sehen, ob dir die Sünden vergeben sind oder nicht. Aber zu jemandem zuzusprechen, sei hei, also steh auf und geh umher, und der ist gelähmt und kann das nicht. Das wird sich sofort zeigen und dann stehst du da. Funktioniert das jetzt, was ich gesagt habe? Wenn du sagst, so, sei heil, steh auf, dann wird man das Ergebnis sofort sehen. Also was ist leichter? Was macht Jesus damit deutlich? Er sagt so, ich habe zuerst Sündenvergebung ausgesprochen. Und Sünden vergeben kann nur Gott. Und heilen? Entweder Gott oder diejenigen, die Gott beauftragt. Beides ist möglich. Jesus hat auch seine Jünger losgeschickt, hat die beauftragt und hat gesagt, geht überall in die Städte, verkündigt das Evangelium und wer krank ist, dem legt die Hände auf und macht ihn gesund. Also nicht nur Jesus hat geheilt, auch damals haben die Jünger schon geheilt. So, also wenn Gott beauftragt, der kann auch heilen. Aber hier Sündenvergebung und Heilung, und das wussten die Pharisäer, das kann nur Gott. Und wenn Jesus das jetzt tut, nicht nur Sünden vergeben, sondern jetzt auch noch heilt, dann kann es ja gar keinen Zweifel mehr daran geben, dass es wirklich Gott ist. Und das war eine klare Botschaft an die Pharisäer, die Chance anzuerkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und es geht weiter in Vers 24, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er vor ihren Augen, stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Und da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Der Glaube der Freunde ist erfüllt, weil Jesus diesen Kranken geliebt, liebte, wirklich von Herzen liebte, ihm die Sünden vergeben hat und dann noch gesagt hat, steh auf, nimm deine Liegematte. Tatsächlich, sie brauchten die Liegematte nicht selber nach Hause zu tragen. Das hat ihr gesunder Freund gemacht. Fantastisch. Möchten wir sowas nicht heute auch noch erleben? Das war vor 2000 Jahren. Ja, und wir wissen, das ist geschehen. Nicht nur diese Geschichte, sondern es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo Jesus Menschen geheilt hat. Wirklich fantastisch. Also nicht so nur mal einen Schnupfen geheilt hat. Gelähmt ist schon nochmal eine andere Größenordnung. Er hat sogar Tote auferweckt. Das ist ihm möglich. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Er ist Gott. Er hat die Welt geschaffen. Er hat das ganze All geschaffen. Er hat uns geschaffen. Wie könnte er uns nicht auch heilen? Für ihn überhaupt gar kein Problem. Und das hat er gezeigt. Ja, aber das war vor 2000 Jahren. Da war Jesus hier. Und er konnte das. Und jetzt? Er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist wieder im Himmel. Was passiert jetzt? Was wäre, wenn das heute auch noch geschehen würde? Wenn das Gleiche, was in der Bibel steht, auch heute noch geschehen würde? Kann das sein? Auch wenn Jesus nicht mehr hier ist. Wer soll das dann tun? Und die Frage, die sie stellt, man könnte ja drüber nachdenken und sagen, so, Gott hat das gemacht, er hat Jesus damit ausgestattet, damit er als Gottes Sohn offenbar wird und deutlich wird, so, er ist wirklich Gottes Sohn. Und das war sicherlich ein Grund, warum Jesus so viel geheilt hat. Denn der eigentliche oder beziehungsweise einer der wichtigsten Gründe, warum Jesus gekommen ist, ist, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Die frohe Botschaft, ich bin gekommen, euch um zu erlösen. Ich bin gekommen, das hat er zwar erst am Ende gesagt, aber ich bin gekommen, um für euch zu sterben, mein Blut zu vergießen, damit eure Sünden ein für alle Mal vernichtet werden, damit ihr wieder zu Gott kommen könnt. Das war das Evangelium und das ist es auch heute noch. So, ist das jetzt nur eine einmalige Aktion Gottes, um Jesus zu bestätigen? Oder ist das das Herz Gottes, dass er allen Menschen Gutes tun will und sie so sehr liebt, dass das weitergehen soll, dass das auch heute noch gilt? Jesus hat seine Nachfolger, alle die zu ihm gekommen sind, an ihn geglaubt haben und gesagt haben, wir wollen dir folgen, den hat er den Auftrag gegeben, den ausdrücklichen Auftrag, führt das weiter, was ich angefangen habe, verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken. Das heißt, wenn das auf Jesus begrenzt gewesen wäre, dann könnte er nicht viele heilen. Überleg das mal. Er war in Israel. Israel ist ein sehr kleines Land. Und er hat in Israel noch nicht mal jeden heilen können. Weil er kann nicht überall gleichzeitig sein. Und wenn die Menschenmenge da zusammenkommt, auch Jesus war, als er hier als Mensch war, von seinen Kräften her begrenzt. Er konnte gar nicht jeden heilen. Er konnte gar nicht jeden berühren. Irgendwann war er auch müde. Das ist auch gut. Das ist auch in Ordnung. So, deswegen hat er seine Jünger losgeschickt. Das heißt, schon mal den Kreis größer gemacht, die heilen können. Und dann hat er, wie gesagt, auch den späteren Nachfolgern gesagt, so, macht das, was ich euch gesagt habe. In Markus 16, Verse 15 bis 18 können wir lesen. Und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt, also nicht nur Israel, in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. In manchen Übersetzungen heißt es auch, sie werden gesund werden oder das Ursprungswort, was da steht, ist wieder heil werden, ganz heil werden. Und heil meint nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, den ganzen Körper, also der ganze Mensch. Und Jesus, wem sagt er das? Wem werden diese Zeichen folgen? Denen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen. Die ihr Leben Jesus gegeben haben und die gesagt haben, so, dir will ich folgen, dir will ich glauben, ich will mein Leben dir übergeben, damit du es regieren kannst. Denen werden diese Zeichen folgen. Und hat er das in irgendeiner Weise zeitlich beschränkt? Galt das nur für die, die ihn noch gesehen haben? Hier steht nichts von einer zeitlichen Beschränkung. Hier steht nur für die, die gläubig geworden sind. Alle. Alle die, die an ihn glauben, die haben den Auftrag, das Recht bekommen. Das heißt, die Zeichen werden ihnen folgen. Heißt, wenn sie beten, wir dürfen die Hände auflegen und die Kranken werden gesund. Ist das unsere Kraft? Nein, immer noch nicht. Wir sind nur beauftragt. Wenn wir es nicht tun, geschieht es nicht. Aber wenn wir es tun, dann hat Gott die Möglichkeit, seine Kraft auszugießen und das zu tun. Wir tun es nicht. Ich kann es nicht. Aber ich bin beauftragt zu beten. Und genauso jeder, der gläubig geworden ist. Wie kann das geschehen? Wie kann er uns diese Kraft geben? Wie kann er heilen, auch heute noch? Wie kann heute noch die Kraft des Herrn da sein, um zu heilen? Nötig ist, dass wir eine Verbindung zum lebendigen Gott haben, zu seiner Kraft. Und ich habe ja gesagt, Jesus ist auf die Erde gekommen, um diese Verbindung wiederherzustellen. Und dazu war es nötig, dass er selber stirbt. Er ist ans Kreuz gegangen, um diese Trennung zwischen Gott und uns zu beseitigen. Er hat sein Blut vergossen, um die Sünde eins für alle Mal auszulöschen. Normalerweise hätten wir sterben müssen. Keiner von uns kann jemals sagen, er ist ohne Sünde, ohne Schuld. Sünde heißt nicht, jemanden ermordet zu haben, sondern Sünde heißt schlichtweg, nicht das zu tun, was Gott für uns vorgesehen hat, was Gott möchte. Schon alleine, dass wir nicht an ihn geglaubt haben früher, ist Sünde. Sünde heißt nichts anderes, wir haben uns von Gott getrennt, wir wollten mit ihm nichts zu tun haben und haben nach unseren eigenen Vorstellungen gelebt. So. Und das ist Schuld. Und Schuld muss gesühnt werden. Das heißt, sie muss bestraft werden. Und das hat Jesus für uns auf sich genommen. Und die Sünde, die Folge von Sünde ist Tod. Das heißt, wir würden sterben, nicht sofort, aber wir würden sterben am Ende unseres Lebens und dann aber nicht weiterleben können, weil wir von Gott getrennt sind. Wenn wir am Ende unseres Lebens sterben und Gott sagt, ich nehme dich auf in den Himmel und ich schenke dir das ewige Leben, dann werden wir weiterleben. Aber das geschieht nur, wenn wir Jesus angenommen haben. Jesus ist die Tür zum Himmel. Alleine. So, und er ist gestorben, aber mit dem Blut, was er vergossen hatte, hat er nicht nur unsere Sünden ausgelöscht, sondern er hat auch alle unsere Krankheiten getragen. Und wenn man sich anguckt, wie Jesus gelitten hat am Kreuz, welche Schmerzen er erlitten hat, dann können wir uns vorstellen, wie viel Schmerzen er auch von der Krankheit erlitten hat. Er hat im Grunde alle unsere Krankheiten erlitten. Er hat darunter gelitten und ist daran gestorben mit. Auch an unseren Sünden. Ich glaube, die Sünden haben ihn sogar noch mehr bedrückt als die Krankheit. Aber er hat alles damit ausgelöscht. Alles. Es wäre zu wenig, wenn er die paar Leute damals nur geheilt hätte. Er wollte damit ermöglichen, dass wir gesund werden. Aber in erster Linie, dass wir erlöst werden. Das ist der Hauptfokus. Erlöst und dann geheilt. Oder geheilt und dann erlöst. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch für den Gelähmten gilt, was nützt es, wieder laufen zu können und am Ende doch das ewige Leben nicht zu empfangen? Manchmal macht Gott das tatsächlich auch. Er heilt Menschen. Aber sie wenden sich von ihm wieder ab. Und das macht ihn ungeheuer traurig, aber er nimmt das nicht zurück. Das, was er einmal geschenkt hat, gehört jedem. Also wenn du dich entscheidest, ich will nur Heilung nehmen, okay, schlechte Entscheidung. Nimm beides. Gott schenkt dir beides. Nimm alles, was er dir schenkt. Beschränk dich nicht auf nur eine Sache. So, er gibt uns das Recht, für Heilung zu beten. Wir haben nicht nur das Recht, sondern auch den Auftrag, das zu tun. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Genau das. Und ich sage es nochmal, wir machen das nicht aus unserer Kraft heraus oder weil wir so toll sind. Auf keinen Fall. Sondern weil Jesus uns beauftragt hat und gesagt, tut das. Wenn Gott nicht handelt, wird es nicht geschehen. Aber damit Gott handelt, Tobi hat das vorhin schon gesagt, wir haben gebetet und gefastet, wir haben den Herrn gesucht. Und wir haben vom Herrn eine Menge in dieser Woche gehört, viel Ermutigung. Und er hat gesagt, ich will es tun. Ich will es tun. Ich will erlösen und auch heilen, beides. Und das hat uns sehr ermutigt. Und wir sind überzeugt davon, Gottes Kraft ist hier, um zu heilen. Heute Morgen. Wenn du also krank bist und von Gott Heilung haben möchtest, dann hast du heute Morgen die Gelegenheit, heil zu werden. Und ich würde dich bitten, wir haben hier ganz bewusst hier vorne Platz gelassen. Wir möchten nämlich, dass du hier nach vorne kommst, dich hier so ungefähr in die Mitte darstellst. So, ich bete nochmal kurz und dann bitte ich all die, die beten wollen, um die Kranken herum. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Liebe, Herr, die du heute Morgen ausgießen willst in Fülle, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du dein Blut vergossen hast, um uns zu erlösen und zu heilen. Ich danke dir, dass in deinem Blut Heilung ist. Und ich preise und ich rühme dich dafür, dass das heute Morgen wirksam wird, dass du das getan hast. Herr, es gilt auch heute noch. Und danke für deine Kraft, die da ist, um zu heilen. Und ich danke dir für all die Wunder, die du jetzt tust, Herr. Ich preise und ich rühme dich. Danke für deine Gegenwart jetzt hier. Amen.